Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Nachdem Ingo uns nun Anleihen und Anleihen-ETFs in der letzten Folge erklärt hat, kommen wir in diesem Teil nun zum Allwetterportfolio. Das vergleichen wir mit den Vorzügen und Nachteilen des kommerzielleren Weltportfolios. Denn natürlich möchten wir doch wissen, was für uns Anfängerinnen und Anfänger die empfehlenswertere Strategie ist. Also Ohren gespitzt und los geht's. Du hast ja gesagt, wenn dann in der Krise alle raus wollen und die Aktien verkaufen wollen, das ist ja, was wir nicht machen. Ne? Also wenn ich jetzt welche habe, Aktien-ETFs, dann bleibe ich ja trotzdem drin, obwohl ich ein bisschen Angst habe.
Ja, genau. Wir Privatanleger sind schlauer meistens als institutionelle Anleger, also professionelle Anleger, weil die manchmal nicht anders können. Es gibt also Regularien, zum Beispiel, wenn, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich glaube, die sitzen sogar hier in Köln, die Pensionskasse der Steuerberater. Ja, also die zahlen im Endeffekt nachher die Renten für die Steuerberater aus, die da jahrelang eingezahlt haben. Die haben in ihrem Bedingungswerk, in ihrer Satzung für die Geldanlage, wie sie das Geld verwalten, gewisse Richtlinien, gewisse Regeln. Und da können zum Beispiel so Regeln sein: Wenn das Gesamtportfolio mehr als 15% Verlust macht, dann gehen wir automatisch raus. Mhm. Das heißt, ob das jetzt clever ist, das zu tun, steht gar nicht zur Debatte, sondern, und das war jetzt zum Beispiel in Corona-Zeiten so, es musste einfach rausgegangen werden. Und dann entsteht quasi so eine Verkaufslawine oder so ein Domino-Effekt. Weißt du, also der eine verkauft und dadurch geht der Kurs ein bisschen runter. Und dadurch, dass es weiter ist, stupst das wieder den nächsten, man nennt das dann Stop-Loss, ja, also es zieht die nächste Reißleine. Und dann wird quasi eine Luke aufgemacht, dann fällt wieder was durch und das trifft wieder auf die nächste Luke, die dann auslöst und so weiter und so weiter und so weiter.
Okay.
Ja, und das sind so Dinge, die wir natürlich nicht machen, du natürlich nicht machst, aber...
Aber wir profitieren davon, weil wir werden dann, wenn wir nach den Portfolios gehen, nach dem kommerzielleren oder nach dem Allwetterportfolio, haben wir den Airbag und zwar die Anleihen-ETFs.
Genau. Und im besten Fall schießt du einfach nach, wenn es dann so tief ist.
Ja. Ja. Also der nächste Crash kann kommen, ich bin gewappnet, sage ich mal, in der Theorie.
Genau, und jetzt müssen wir ja noch ganz kurz zum Allwetterportfolio kommen, weil das ist jetzt
nicht ganz kurz, das will ich ganz genau wissen.
Ja. Genau, also beim Allwetterportfolio ist es jetzt so, wir haben ja vorher gesagt, wir kaufen Staatsanleihen mit kleiner bis mittlerer Laufzeit, also maximal 5 bis 7 Jahre. Mhm. Und das ist jetzt eben der Unterschied zum Allwetterportfolio. Beim Allwetterportfolio sage ich, ich kaufe Staatsanleihen mit langer Laufzeit. Mhm. Das hast du ja vorhin gelernt, lange Laufzeit, höheres Risiko. Mhm. Ja. Man kann jetzt bei diesem Allwetterportfolio, das ist ja von jemandem gebaut worden, von diesem Ray Dalio oder festgelegt worden, eben auf Basis dieser Kriterien. Man kann da jetzt weniger sagen, das macht jetzt Sinn oder weniger Sinn. Was man aber sagen kann, durch die höhere Laufzeit wird das Risiko höher und damit auch deine Renditechancen.
Okay.
Ja. Das ist aber ein wichtiger Punkt. Und was auch wichtig zu verstehen ist bei diesem Allwetterportfolio, es gibt einfach fixe Aufteilungen. Die fixen Aufteilungen, die wir in unserer Umsetzung gewählt haben, sind 40% Aktien-ETFs, 45% langlaufende Staatsanleihen-ETFs aus Europa und Amerika.
Okay.
Mit langlaufend ist gemeint, wir hatten ja vorher maximal 5 bis 7 Jahre, 20 Jahre plus.
Mhm. Also nicht 100, nicht ganz so extrem wie im ersten Beispiel.
Genau, nee, da gibt es auch tatsächlich keine ETFs für.
Aus in Österreich. Achso, ja, nee, alles waren Anleihen, ne?
Genau. Okay. Ja, sehr gut. Mhm. Und
ich habe zugehört.
Dann mischt man noch Gold dazu. Mhm. 15% Gold.
In der, du meinst, es nach dieser Portfolio-Strategie ausgelegt, also von dir ausgelegt.
Genau, genau. Also da gibt es eine kleine Abweichung. Zu Ray Dalio, der nimmt halt noch Rohstoffe rein, aber da sind wir nicht so Fans von, da können wir mal anders mal drauf kommen, wenn wir auf das Thema Rohstoffe kommen. Genau, und was wichtig zu verstehen ist, vorher konnten wir frei wählen zwischen risikoreich und risikoarm. Mhm. Bei diesem Allwetterportfolio ist es jetzt ein ganz spannendes Phänomen. Also A, wir können nicht wählen. Ne? Es gibt eine starre Struktur. Und für sich gesehen, jeder Teil Aktien-ETFs, risikoreich, klar. Die Staatsanleihen, weil sie so lange laufen, sind auch risikoreich. Und Gold, je nachdem, schwankt auch. Mhm. Also jeder von diesen drei Teilen an sich ist eigentlich risikoreich.
Ja.
Aber durch ihre Zusammensetzung hat es den Effekt, dass es diesen Maximalverlust, von dem ich ja gerade gesprochen habe, stark mindert. Und zwar fast um die Hälfte. Mhm. Im Gegensatz zu würde ich einfach normal in einen MSCI World investieren.
Das verstehe ich nicht ganz, warum das ist.
Ja, das wird jetzt auch schwierig für mich zu erklären, ehrlich gesagt, an der Stelle.
Ich kann es einfach rausstreichen, ich habe es gar nicht gefragt. Nein, doch, nee, ich würde schon ganz gerne wissen. Also,
ja, man kann sich das praktisch mal im Crash vorstellen. Wir nehmen uns jetzt mal die Krise von 2008, 2009, die Finanzkrise. Mhm. Aktien-ETFs, klar, sind nach unten gefallen bis zu 55%. Das heißt, hättest du nur die gehabt, hätte dein Gesamtportfolio auch 55% Verlust gemacht. Soweit logisch, oder?
Ja, sehr logisch.
So, jetzt kommen ja in dem Gesamtportfolio die langlaufenden Staatsanleihen dazu. Mhm. Du hast gerade mitbekommen, wo will ich hin, wenn die Börsen runtergehen? In Staatsanleihen. Mhm. Wer profitiert dann besonders davon? Langlaufende Staatsanleihen, weil da habe ich einen hohen Kursgewinn und einen hohen Zinscoupon.
Mhm. Weil auch Leute daran interessiert sind?
Ja, tatsächlich.
Okay.
Ja, lange ihr Geld mit einem vernünftigen Zinscoupon zu parken. Also es ist ja besser, selbst wenn ich minus 0,2% als Zinscoupon bekomme, also noch draufzahle, es ist ja besser, minus 0,2 nur Verlust zu machen und das garantiert, anstatt 50. Mhm. Ja. Das heißt, du kannst dir jetzt wirklich gerade so vorstellen, wie zwei Linien. Die eine Linie kann ja jeder für sich gerade mal nachmachen. Ich nehme gerade die linke Hand.
Ich mach's auch. Okay.
Die eine Linie geht steil nach unten und die andere Hand ist unten links, rechts und steigt dagegen an. Das heißt, die fangen sich jetzt gegenseitig ab.
So? Sieht das gut aus? Ich bin wie ein Vogel. Nee, so sieht's nicht gut aus. Okay.
Ja, doch, aber man kann es so, ja, doch, so ein bisschen, genau. Die kreuzen sich quasi. Ja? Mhm. Das heißt, es wird schon mal abgefangen. Und Gold ist im Endeffekt recht ähnlich, zumindest hat es sich bisher in den Krisen auch so verhalten, dass es auch ein sicherer Hafen ist. Weil es ist endlich, ja, es kann nicht reproduziert werden. Und besser noch ein bisschen Gold im Keller, so mal so denken dann zumindest viele, als 50% Verlust. Mhm. Ja? Und im Endeffekt fangen also Gold und Staatsanleihen in so einer Krise den Verlust der Aktien auf, beziehungsweise mindern ihn. Mhm. Und so ein Allwetterportfolio hat es tatsächlich geschafft, zumindest in den beiden vergangenen Krisen und jetzt auch nicht so stark im Corona-Crash, die Verluste zu begrenzen. Mhm. Okay. Gleichzeitig schaffen sie aber, oder schafft der Gesamtmix trotzdem eine vernünftige Rendite pro Jahr? Weil was bringt es dir, wenn du nur 0% Verlust hast? Ja, also keinen Verlust, aber keinen Gewinn machst. Dann hast du gar nichts davon. Und das ist im Endeffekt so ein bisschen auch, ich würde nicht sagen, das Wunder, was man bei so einem Allwetterportfolio hat.
Aber schon ein Wunder. Man hat also Crash sicher plus noch Rendite jedes Jahr. Das klingt schon gut.
Das stimmt, aber es hat halt gewisse Risiken und der Nachteil, den man dort halt auch erwähnen muss, ist, das funktioniert auch erst so seit der Internetblase. Also seitdem im Endeffekt die Notenbanken mehr und mehr hingegangen sind und günstiges Geld zur Verfügung gestellt haben. Wir haben das mal auf 50 Jahre analysiert und von 1970 bis 2000 hätte es zwar auch wenig Verluste gemacht, aber jetzt auch nicht mehr Gewinn als eine 50-50-Mischung, also 50% Aktien-ETFs und 50% kurzlaufende Anleihen-ETFs. Also diese Performance hat sich vor allem innerhalb der letzten 20, 25 Jahre gezeigt. Und da muss man natürlich schauen, ist das was für mich? Ne? Bin ich auch überhaupt ein Goldfan? Auch ein Thema der Nachhaltigkeit natürlich. Also Gold brauche ich nicht nehmen und Rohstoffe generell, wenn ich unbedingt nachhaltig investieren möchte, weil es gibt noch kein Fairtrade-Gold, ja, und schon gar nicht bei Goldminen und sowas alles und bei Geschirr.
Damit werben aber manche Schmuckateliers habe ich schon gesehen. Nachhaltiges Gold. Also ist das Unfug?
Ja.
Okay, Gold werden wir auch noch gut analysieren, obwohl Nico uns ja in seiner Geldgeschichte schon neugierig gemacht hat, als er alles in Gold umwandeln wollte. ja, okay. Ich muss kurz darüber nachdenken, wie ich selber dazu stehe. Weil ich mich jetzt, okay, mein erster Gedanke ist, ich würde gerne in die Zukunft gucken. Also ich würde gerne natürlich wissen, wie langfristig das rentabel ist, dieses Alvetta-Portfolio und wann es kippt. Wann es vielleicht so wird wie früher, dass es eben okay ist und der Rendite aber jetzt auch nicht so brillant.
Das werden wir erst wissen, wenn es soweit ist. Ja, und dafür muss man sich halt näher damit beschäftigen. Was man aber, also wenn man es einfach haben will und erstmal starten möchte, würde ich jemandem, und das ist auch sicherer an sich, würde ich so ein kommersches Weltportfolio empfehlen. Wenn man schon ein bisschen mehr im Thema drin ist, kann man sich durchaus mit diesem Allwetter-Portfolio beschäftigen, weil an manchen Stellen damit auch noch mehr Risiken einhergehen. Ne? Wir kommen gleich noch drauf an einer Stelle, oder kommen in der nächsten Folge drauf, wenn wir jetzt eine Doppelfolge draus machen. ETFs sind Sondervermögen. Und wenn ich mir Gold kaufe, dann kaufe ich das nicht über einen ETF, sondern über einen sogenannten, also wenn man es einfach haben will und nicht physisch kaufen möchte, dann kaufe ich das über einen sogenannten ETC. Das klingt jetzt ähnlich, ETF, ETC. Ja? Das eine heißt Exchange Traded Fund. Das andere heißt Exchange Traded Commodity, also Rohstoff, börsengehandelter Rohstoff.
Okay.
Und der Unterschied ist aber der, dass so ein Exchange Traded Commodity kein Sondervermögen ist. Das heißt, praktisch gesehen, zum Thema Sondervermögen nochmal, Sondervermögen bedeutet, dass der Teil, der dort investiert ist, in meinem ETF, der gehört nicht zu demjenigen, der den ETF managt. Der ist getrennt von seinem Geld. Bedeutet, wenn derjenige, die Kapitalgesellschaft iShares zum Beispiel, pleite geht, dann ist mein Geld trotzdem noch da.
Okay.
Bei einem ETC, wenn derjenige, dem ich mein Geld gegeben habe und der dafür mir versprochen hat, den Goldpreis abzubilden, wenn der pleite ist, kann ich das Risiko haben, dass mein Geld, das ich da investiert habe, auch weg ist. Ja, das heißt, was ich dir damit sagen will, Lena, ist und allen anderen da draußen, es ist ein schönes Modell, was auch in den letzten Jahren gut funktioniert hat, wo aber niemand sagt, dass es auch das in den nächsten Jahren tun wird. Es ist eher eine Glaubensfrage. Glaube ich an Gold? Glaube ich auch an Staatsanleihen? Ne, an langlaufende Staatsanleihen? Aber kenne ich mich damit den Risiken aus, die damit einhergehen? Und wenn ich mich weniger damit beschäftigen will oder noch nicht so tief dort eingestiegen bin oder auch kann oder möchte, dann würde ich eher so ein kommersches Weltportfolio empfehlen.
Ja, ich meine, ich habe mich zum Beispiel auch viel mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero beschäftigt. Und sie würde ja sagen, ganz ehrlich, starten, also zum einen ist es ja eh ein Konstrukt, was ja stimmt, aber auch so, das wird nicht die Zukunft sein. Also, und wenn man an solche, vielleicht auch, wie manche sagen, utopischen Ideen glaubt, dann wäre diese Strategie ja auch nichts für einen.
Das stimmt.
Könnte ich denn beides haben? Also könnte ich sagen, boah, ich mache einfach beide Strategien, verfolge beide und schau mal, wie beides so läuft?
Klar, das würde gehen. Hängt natürlich mit einem höheren Aufwand zusammen, weil du dich ja um beides kümmern musst. Auch Dinge, die wir nochmal irgendwann lernen werden. Wie kümmere ich mich eigentlich fortlaufend um mein ETF-Depot, wenn ich es mal eingerichtet habe?
Ja, wenn wir es mal eingerichtet haben.
Genau.
Bald.
Und aber klar, man könnte beides machen.
Okay, das finde ich natürlich schon spannend. Aber ich bin auch ein bisschen faul. Also vielleicht werde ich mich dann doch wie das. Okay, das heißt, was würdest du sagen, ist der absolute Vorteil, wenn wir jetzt zum kommerzielleren Weltportfolio kommen?
Die Einfachheit und die gute Anpassbarkeit an sein eigenes Risikoprofil.
Okay. Und so, wie wir es hier mit Geldkomma besprochen haben, so vermittelst du es auch oder hast du dann nochmal eine andere
Kommerzielles Weltportfolio, meinst du?
Genau, eine Variation, weil das hat uns Geldkomma ja auch gesagt, es gab ja eine Variation für uns jetzt als Anfänger und Anfängerinnen, aber hast du da noch was hinzuzusetzen oder ist
nein,
es so?
Nein, wir machen tatsächlich da auch die Anfängerversion, weil es die einfache Variante ist. Was dann noch dazu kommen würde, sind so Themen wie Rohstoffe. Hm. Ne, und REITs, also das sind Real Estate Investment Trusts, also Immobilien im Endeffekt, aber du kaufst, also ein REIT-ETF ist quasi ein Aktien-ETF mit nur Immobilienunternehmen. Bauen, sehen wir beides nicht so, um es mal kurz zu machen, bauen wir da nicht mit ein. Und das andere ist, was wir ja an irgendeiner Stelle schon mal erwähnt haben, glaube ich, oder wenn nicht, sogenannte Faktor ETFs, also
nee, das müssen wir nochmal ganz kurz drauf eingehen, ehrlich
genau,
gesagt.
Genau, also es sind tatsächlich, also das ist auch was, wofür Getcommer auch steht, was er auch manchmal einbaut, was dann in diesen Advanced-Strategien, sage ich mal, eingebaut werden kann, ist, dass du sagst, ich habe eine normale Rendite, mein MSCI World, der im Schnitt 7-8% bringt, und ich nehme gewisse Faktoren hinzu, die mir wissenschaftlich bewiesen von einem Nobelpreisträger, der dafür nicht den Nobelpreis bekommen hat, aber vielleicht was anderes, Professor Eugene Farmer, der im Endeffekt mit seinem Kollegen Kenneth French bewiesen hat, dass es, und die haben damals drei Faktoren bewiesen, Dinge gibt, die für eine Mehrrendite sorgen gegenüber dem normalen. So ungefähr 2-3%.
Also Mehrrendite einfach, wirklich Mehrrendite, das ist wahrscheinlich ein Wort, aber also genau, es heißt genau, das gleiche, Mehrrendite. Ja.
Genau. So 2-3%, also im Schnitt 10-11 statt 7-8.
Das klingt ziemlich cool.
Geht mit gewissen Risiken einher.
Natürlich.
Ja, das ist immer das Gleiche. Wenn ich mehr Risiko eingehe, dann bekomme ich in der Regel mehr Rendite.
Aber man kann auch mehr verlieren.
Aber man kann auch mehr verlieren. Man muss mehr Risiko aushalten, mehr Schwankungen im Endeffekt. So, und diese drei Faktoren, das heißt dann auch tatsächlich wissenschaftlich Drei-Faktoren-Modell, die die beiden damals erforscht haben, über fast 100 Jahre mittlerweile. Also über 100 Jahre Laufzeit haben die das erforscht. So alt sind die noch nicht. ist einmal die Unternehmensgröße, dass man also sagt, kleine Unternehmen haben mehr Potenzial als große Unternehmen. Dann, so wie Warren Buffett es quasi macht, der Value, der ist ja Value-Investor. Also Value bedeutet, nehmen wir mal als Beispiel, der Rewe auf der Ecke hat mit seinem ganzen Inventar, was er drin hat, einen Wert von 1 Million. Ja, also der Wert ist 1 Million, ohne jetzt Zukunftsperspektiven, ne, wie wir es mit Michael damals besprochen hatten, sonst irgendwas. Einfach nur der pure Wert, wirklich das Inventar plus Lebensmittel. So. Dieser Markt ist an der Börse und der Gegenwert ist aber nur 950.000. Dann könntest du dir jetzt die Frage stellen, wow, okay, ich kann das ganze Ding einfach kaufen und sofort wieder verkaufen, hätte 50.000 Euro Gewinn gemacht. Das wäre eine krasse Unterbewertung. Oder in der Fachsprache Value. Ja, und wenn man diesen Faktor über die Breite, über tausende von Unternehmen ausnutzt, also man filtert das im Endeffekt, welche Unternehmen unterbewertet sind, dann macht man auch eine Mehrrendite.
Das heißt, es kommt wieder die Glaubensfrage rein, dass man glaubt, nee, dieses Unternehmen ist viel mehr wert, als grundsätzlich Menschen denken. Oder der Markt denkt.
Ja, also sagen wir mal so, ich mache mal ein anderes Beispiel. Wir nehmen mal unsere Haribo Colorado-Tüten.
Oh ja.
Du gehst zu 10 verschiedenen Kiosks und bei 9 kostet die Colorado-Tüte, ich sage erstmal, 5 Euro. Bei einem 2,50 Euro. Da würdest du dir wahrscheinlich bei dem, wo es super günstig ist, ziemlich viele davon kaufen, weil du denkst, das kriege ich ja auf jeden Fall wieder günstig, also das kann ich ja teurer
verkaufen. Krieg ich wieder verkauft. Also Ingo kauft mir das ab, auf jeden Fall. Ja.
So, das ist Value.
Okay.
Das ist also der zweite Faktor.
Also dann Dummheit von Unternehmen.
Die Falschbewertung, warum auch immer, von vielen Marktteilnehmern. Also okay. Sie sehen aufgrund, warum auch immer, nicht den richtigen Wert des Unternehmens, vermeintlich.
Okay. Ja. Ja.
Drittens, Qualität. Der Quality-Faktor. Qualität heißt, ich schaue darauf, wie gut die Margen eines Unternehmens sind. Was sind Margen? Im Endeffekt, wie viel Profit es macht. Also, wenn ich 100.000 Euro Umsatz mache, und davon 25.000 Euro Gewinn übrig bleiben, dann sind das 25%.
Eine gute Marge.
Das ist eine gute Marge. Und wenn das gleiche Unternehmen nur mit 10.000 Euro Gewinn nach Hause geht, dann habe ich nur 10% Marge. Das heißt, ich habe mehr Qualität durch eine höhere Marge. Das ist das eine, was dort mit reinspielt. Das zweite ist, mein Gewinn wächst stetig. Ja, also ich mache jedes Jahr ein bisschen mehr Gewinn. Auch ein wichtiger Punkt. Und ich habe eine geringe Verschuldung. Das sind so die drei Hauptkriterien vom Qualitätsfaktor.
Ja. Um das einordnen zu können, also das nennt sich faktorbasierte ETFs oder Faktor-ETFs?
Ja. Faktor-ETFs, faktorbasierte ETFs.
Und danach würde ich auch suchen, wenn ich jetzt investiere.
Genau, man kann Faktor-ETFs eingeben. Man kann das auch eben bei Just ETF so dementsprechend filtern, nach Small-Cap-Unternehmen, nach Small-Cap-Filtern, nach Value-Filtern, nach Quality-Filtern. Und nach einem vierten Faktor, der dann von einem Studenten von den beiden erforscht wurde. Ich weiß gar nicht gerade, wie er mit Vornamen heißt, aber er heißt Carhart. Und der Herr Carhart hat dann aus dem Drei-Faktoren-Modell ein Vier-Faktoren-Modell gemacht und hat den Momentum-Faktor ergänzt. Auf Deutsch Schwung.
Okay, gute Übersetzung, ja. Okay,
ja.
Der Schwung-Faktor.
Und wenn man sich Schwung mal praktisch vorstellt, heißt das, vielleicht kann man sich das vorstellen, man würde jetzt so wie bei Asterix und Obelix so einen riesengroßen Stein ins Rollen bringen, ja, wie die sind ja immer rund in so Filmen und rollen dann irgendwelche Römer um. und wenn der erstmal ins Rollen gekommen ist, so ein großer Stein, und du sagst jetzt aber Stopp, dann hört der nicht sofort auf zu rollen. Und genauso ist das in der Breite auch, wenn ich Unternehmen wähle, Aktien wähle, die einen gewissen Schwung haben. Technisch heißt es, Aktien, die innerhalb der letzten 6 bis 12 Monate besonders gut gelaufen sind, also so richtig auf Touren gekommen sind, vielleicht so eine Apple, Facebook, ne, Amazon, dann tun die das tendenziell auch noch innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate. Das ist einfach die Forschung, die dahinter steckt. Ja. Und das kann man halt ausnutzen. So, und das sind im Endeffekt die vier Faktoren, die tatsächlich wissenschaftlich erforscht sind. In Amerika über die letzten 100 Jahre, weltweit gesehen über die letzten 50 Jahre und in den Emerging Markets über die letzten fast 30 Jahre. Und das ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen.
Okay, das heißt, wenn ich mir jetzt so einen MSCI World Index angucke, dann könnte ich daraus, also da würde ich dann nach MSCI World ETFs suchen, also die diesen Index abbilden, aber dabei noch faktorbasiert sind.
Genau, du suchst dann halt zum Beispiel nach dem MSCI World Small Cap Index oder halt MSCI World Small Cap ETF oder halt Quality, Momentum oder Value.
Genau. Ja, das ist alles. Das klingt ja super. Und dann habe ich meine 10% Rendite im besten Fall.
Genau, genau. Da sollte man auch keinen, also es macht es halt an der Stelle ein bisschen komplexer. Ja, also es gibt auch, das vielleicht dann an der Stelle für dich, es gibt auch einen Multifaktor ETF. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Index heißt, aber von iShares zum Beispiel, der bildet in einem diese Faktoren ab. Da muss man sich nicht alle vier Faktoren, weil sonst müsstest du ja für jeden Faktor einen ETF kaufen. Ja, dann hättest du wieder. Du hast ja gesagt, ne, gerade du bist faul.
Ja.
Das heißt, du ersetzt quasi den MSCI World, wenn du es ganz, ganz konsequent durchziehen möchtest, ersetzt du den MSCI World ETF mit dem Multifaktor, mit dem MSCI World Multifaktor.
Ist ja perfekt. ETF. Alles schon für mich vorbereitet.
Genau. Wobei, ne, auch das habe ich ja schon rausgehört bei dir, Lena, nicht nachhaltig gefiltert. Das lässt sich auch nicht verbinden. Faktorbasierte ETFs aktuell zumindest nicht. Vielleicht, wenn wir uns unsere Podcast-Folgen in 3 Jahren nochmal anhören, wird es das wahrscheinlich geben. Aber faktorbasiertes Investment heißt, es werden die 2 bis 3% Schmutzfinken oder wahrscheinlich noch mehr, je nachdem, wie man das für sich definiert, die werden nicht rausgefiltert.
Okay. Ja, sehr komplex, super gut erklärt, Ingo. Dankeschön. Ah, diese Rendite, diese Mehrrendite, was für ein schönes Wort.
Ja.
Mehrrendite.
Das kann was auf jeden Fall. Aber wie gesagt, um es dann nochmal abzurunden, wie man das vielleicht jetzt am besten für dich zusammenfasst, weil wir kamen ja vom Thema Anleihen-ETFs als Airbag, das zu nutzen. Und wenn man beginnen möchte, nimmt man sich ein kommerzielles Weltportfolio, man sagt, ich will x Euro investieren und man macht sich eine prozentuale Aufteilung. Das heißt, ich will 70% risikoreich in Aktien-ETFs investieren, ich will 30% risikoarm in Anleihen-ETFs investieren. Anleihen-ETFs, gute Bonität, mittlere bis kurze Laufzeit.
Ja.
Haken dran in Europa. Und bei Aktien-ETFs kann ich mich dann halt entscheiden, nehme ich den Standard, einfach nur ein MSCI World, nehme ich einen faktorbasierten ETF, diesen Multifaktor, und oder nehme ich es nachhaltig gefiltert. Und das mache ich dann für MSCI World und Emerging Markets, das brauche ich ja beides. Und dann kann ich im Endeffekt mit drei ETFs, das geht tatsächlich, mit drei ETFs kann man das Ganze sehr gut abbilden. Und das ist im Gegensatz zum Alvetta-Portfolio deutlich einfacher, weil bei so einem Alvetta-Portfolio brauchst du gut und gerne eher 7 bis 8 ETFs plus noch so einen ETC.
Okay. Dann allerletzte Frage für heute. Du hast ja gesagt, es gibt unzählige von diesen Strategien. Gibt es dabei auch Strategien, wo Leute einen irgendwie hinluxen wollen, um damit Geld zu machen? Oder warum gibt es so viele? Oder würdest du sagen, ich habe dir einfach jetzt zwei gesagt, Lena, so ist einfach, mach das so? Oder aber eigentlich mache ich persönlich die und die Strategie.
Also wenn man sie selbst nachbaut mit ETFs, dann haben ja, also Ray Dalio hat jetzt nichts davon, ne? Und Gerd Kommer auch nicht,
nee, außer
vielleicht sein Buchverkauf. Aber ansonsten hat er ja gar nichts davon und Ray Dalio auch nicht. Aber es gibt mit Sicherheit sogenannte ETF-Dachfonds, wo also versucht wird, wieder aktiv zu managen und dort halt gewisse Strategien hinterlegt sind, wo man sich durchaus die Frage stellen kann, ist das jetzt noch das Prinzip des, auch wenn der Begriff jetzt nicht ganz so richtig ist, des passiven Investierens. Ohne da jetzt näher drauf einzugehen, was ein positives Beispiel ist, ist der Arero-Fonds. Den gibt es mittlerweile auch in Nachhaltigkeit. Der sagt im Endeffekt, also der mischt viele verschiedene Anlageklassen, also Aktien, Anleihen, Rohstoffe und sowas zusammen. Das ist positiv hervorzuheben, aber es gibt sicherlich auch andere Varianten, die ich jetzt aber nicht alle auswendig kenne, wo man im Zweifel vielleicht eher die Finger weglässt, weil dann halt noch jemand Drittes wieder an einer gewissen Stelle mitverdienen möchte. Aber ich sag mal so, solange wie es freie Tipps sind, die ich mir an irgendeinem YouTube-Kanal über unseren Podcast oder anlese, anschaue und das nicht gleichzeitig auch noch Produkte von dieser Person gibt, ja, dann sehe ich das eher zu vernachlässigen und dann kann man sich das mal anhören und anschauen.
Ja, genau. Wenn man dann noch das Gefühl hat, dass eben Vorteile und Nachteile gut erklärt werden, sonst ist da bestimmt auch irgendwas dran faul. Okay, vielen Dank, Ingo. Und ich hoffe, ihr da draußen habt genauso viel mitgenommen wie ich. Und jetzt können wir bald anfangen. Bald geht es los. Ich weiß, ich verspreche das die ganze Zeit, aber ich denke, wir sind nah dran. Jetzt haben wir zumindest Aktien- und Anleihen-ETFs verstanden. Sehr schön. Ja, schaltet gerne wieder ein nächsten Money Monday und abonniert uns bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Bis dann. Tschüss Ingo, tschüss ihr alle.
Tschüss Lena.